Nach all diesen unfallchirurgischen und orthopädischen Notfällen, was hat der Internist jetzt mit traumatologischen Notfällen zu tun? Na ja, die gibt es, und zwar, wenn er selber einen hat und stürzt zum Beispiel. Probleme in der inneren Medizin mit Sportnotfällen und Studien ist, dass Sportler kommen mit anderen Erwartungen als die üblichen internistischen Patienten zum Internisten. Sie sind nicht krank, ihnen tut normalerweise nichts weh, sie hätten gerne eine sportmedizinische Austestung. Und erwarten jetzt prinzipiell keine Hilfe. Es gibt wenig Daten, weil die Krankheitsbilder selten sind. Eine doppeltblinde Sportausübung ist schwierig. Wenn Zwischenfälle passieren, sind diese oft katastrophal. Ich möchte gerne mit meinem ersten Fall beginnen. Ich habe das Ganze ein bisschen fallbasiert aufgebaut. Es ist ein junger Mann, 24 Jahre alt, normalgewichtig und sportlich. In der Anamnese findet sich eine Appendektomie. Er nimmt keine regelmäßigen Medikamente. Er ist Nichtraucher. Und er spielt 2 bis 3 Mal in der Woche Fußball in einem Verein als Mittelfeldspieler, das heißt, er läuft sehr viel. In einem Match um das Aufstieg in der 40. Minute liegt das gegnerische Team in Führung, es wird hart gekämpft und mitten im Sprint bricht der junge Mann plötzlich leblos zusammen. Es gibt Beiständer im EKG, es wird gleich ein EKG geschrieben, es zeigt sich ein Kammerflimmern, das ist das EKG dazu. Es wird eine sofortige Reanimation begonnen. Der Patient kommt ins Krankenhaus und kann dieses einige Wochen später ohne neurologische Folgeschäden wieder verlassen, zum Glück. Das ist ja eine Frage, um welches Ereignis sich das handelt. Ich überspringe die Fragen. Es wäre eine hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie. Für den plötzlichen Herzstillstand im Sport gibt es verschiedenste Ursachen. Man teilt Sportler in die jungen Sportler unter 35 Jahre und in die älteren Sportler über 35 Jahre. Gründe für einen plötzlichen Herzstillstand bei jüngeren Sportlern sind die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie und die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie in der häufigsten Zahl der Fälle. Beides sind vererbte Erkrankungen, autosomal dominant vererbt. Koronaranomalien, Myokarditis und elektrische Leitungsstörungen kommen ungefähr gleich häufig vor. Das sind oft die Dinge, denen man die meiste Bedeutung zumisst. Bei Sportlern über 35 Jahren ist die ganze Sache leicht. Das ist nämlich in über 80% der Fälle die koronare Herzkrankheit. Neuere Studien zeigen sogar, dass Sportler zwischen 25 und 35 Jahren schon in 40% der Fällen an eine koronare Herzkrankheit zugrunde liegend hatten bei plötzlichen kardialen Ereignissen. Ganz kurz zu den 2 häufigsten Gründen eines plötzlichen Herzstillstandes bei jungen Patienten. Das wäre die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie. Im EKG sieht man eine Epsilonwelle überall da, wo diese roten Dreiecke sind. Man sieht in der Echokardiographie eine rechtsventrikuläre Hypertrophie, das heißt, rechte Ventrikel wird dicker und verfettet zunehmend im höheren Alter. Das führt dann zu Herzrhythmusstörungen. Kann man auch mittels MRT diagnostizieren. Die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie, auch da kann man ein EKG schreiben. Es finden sich Zeichen der Linksventrikelhypertrophie, ist nicht beweisend für diese Krankheit. In der Echokardiographie kann man das dann gut darstellen, indem das Septum zwischen rechten und linken Ventrikel sehr, sehr dick wird, in der Kontraktion dann zu einer Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes führt. Es kommt nicht mehr zu einem Output von Blut und dadurch zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Wie oft ist der plötzliche Herzstillstand im Sport? Das Risiko eines plötzlichen Herzstillstandes ist höher während und eine Stunde nach körperlicher Aktivität, und zwar um das 2,1- bis 10-fache höher. Das sind sehr unterschiedliche Zahlen. Es liegt aber daran, dass Personen unterschiedlich sportlich aktiv sind. Und je inaktiver Personen sind und dann plötzlich Sport machen, desto höher ist das Risiko, einen plötzlichen Herzstillstand während des Sports zu erleiden. Die Inzidenz bei Personen unter 35 Jahren beträgt 1 bis 3 zu 100.000, bei Personen über 35 Jahren 1 zu 50.000 bis 1 zu 15.000. Männer haben ein erhöhtes Risiko, wie man in der Grafik auf der rechten Seite sieht, und zwar unter 35 Jahren um das 5-fache erhöhte, über 35 Jahren über das 10-fache erhöhte. Und 95% aller sportassoziierten Herzstillstände gehen auf das Konto von Sportlern über 35 Jahren. Also soll man doch keinen Sport mehr machen, und das ist ja offensichtlich sehr gefährlich. Die Inzidenz des plötzlichen Herzstillstandes ohne Sport sieht man da in den hellblauen Balken dargestellt, ist natürlich noch, oder ist wesentlich häufiger als die sportassoziierten plötzlichen Herzstillstände. Mal kurz zur Darstellung gezeigt. Das ist eine ziemlich komplizierte Folie, zeithalber möchte ich da jetzt nicht durchgehen. Es gibt Sporttauglichkeitsuntersuchungen, Screening-Untersuchungen für über 35-Jährige, die von den sportmedizinischen Gesellschaften empfohlen werden. Da kommt es immer darauf an, wie aktiv bzw. inaktiv ist eine Person normalerweise und was hat sie vor zu tun. Es geht von Fragebogen zur Selbstbeurteilung, ärztlicher Untersuchung bis dann zu weiterführenden Untersuchungen. Fragen? Was soll man fragen in diesem Fragebogen? Also ganz wichtig ist die Eigen- und Familienanamnese, und zwar nicht nur in der Unfallchirurgie ist die Anamnese sehr wichtig, sondern auch in der inneren Medizin. Ist ein Myokardinfarkt oder plötzlicher Herztod bei einem nahen Verwandten unter 50 Jahren aufgetreten? Oder gibt es in der Eigenanamnese Erkrankungen wie Kardiomyopathie, KHK, Marfan-Syndrom, Herzrhythmusstörungen, Myokarditis, Koronaranomalie, also im Prinzip alle, die auch Gründe für einen plötzlichen Herztod sein können. Schlüsselsymptome sind Synkopen, unerklärte Synkopen, eine Angina pectoris oder während der Belastung ungewöhnliche Atemnot, Palpitationen, Schwindelbenommenheit oder Rhythmusstörungen. Bringen Sporttauglichkeitsuntersuchungen wirklich was? Es gibt eine prospektive Studie aus Italien, da konnte durch Sporttauglichkeitsuntersuchungen die Inzidenz des plötzlichen Herztodes beim Sport um 89% gesenkt werden. Das ist eine Inzidenz unter der des plötzlichen Herztodes ohne Sport. Die Sporttauglichkeitsuntersuchungen sollten beinhalten eben die Eigenanamnese, die Familienanamnese, ein EKG und den Status. Grund, warum die Inzidenz da so drastisch gesenkt werden konnte, war vermutlich, dass die rechtsventrikuläre arrhythmogene Kardiomyopathie in dieser italienischen Region häufiger vorkommt und ein EKG kann eben durch diese Epsilon-Welle, die ich vorher gezeigt habe, einen Hinweis auf diese Erkrankung geben. So, kurz ein Sprint. Der zweite Sprint, eine Frau, 50 Jahre alt, ist ein bisschen übergewichtig, hat einen BMI von 28. In der Anamnese findet sich eine Hypercholesterinämie, eine arterielle Hypertonie. Sie hat zwei Kinder, ist cholezystektomiert und hat eine Tonsillektomie. Medikamente nimmt sie Simvastatin gegen die Hypercholesterinämie und ein Blutdruckmedikament, das Candesartan. Sie bewegt sich hin und wieder, aber eigentlich gar nicht so oft. Und an einem Dezemberwochenende, also es ist kalt im Dezember, geht sie mit ihren Kindern auf den Schneeberg, der ist 2076 Meter hoch. Die Kinder laufen voraus, weil sie auch schon eher älter sind, sie kommt nur mit Mühe hinterher und entwickelt dann plötzlich Atemnot, schafft es bis zum Gipfel. Dort setzen sie sich in die Hütte, die Frau kriegt zusätzlich noch einen starken, trockenen Husten und die Kinder kriegen Angst und rufen die Bergrettung. Welche Untersuchung würden Sie als nächstes durchführen? Also da gibt es wieder so ein paar Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die richtig gewesen wäre, wäre ein Status mit einer Blutdruckmessung und einem EKG. Warum? Ein Status ist immer sehr gut, sie kriegt keine Luft, man möchte hören, was hört man in der Lunge, eine Blutdruckmessung, es könnte auch ein hypertensives Lungenödem sein und ein EKG, weil sie doch einige Risikofaktoren für eine koronare Herzerkrankung hat. Sie hören die Frau ab, sie hören ein verlängertes Expirium, sie hören trockene Rasselgeräusche über beiden Lungenflügeln, das EKG ist bis auf eine Sinustachykardie unauffällig. Und bei näherer Befragung, sie machen wieder eine genauere Anamnese, sagt die Dame dann, sie macht eigentlich gar nicht so gern Sport, sie kriegt so oft einen Husten danach, vor allem wenn es kalt ist. Die Vermutungsdiagnose ist eine anstrengungsindizierte Bronchokonstriktion, lässt sich ganz leicht lösen durch ein kurzwirksames inhalatives Beta-2-Mimetikum. Was ist das? Die anstrengungsinduzierte Bronchokonstriktion, EIB heißt Exercise-Induced Bronchoconstriction, ist eine vorübergehende Einengung der Atemwege, die durch sportliche Betätigung ausgelöst wird, kommt mit 11-55% in der Normalbevölkerung vor, wenn ein Asthma bronchiale zugrunde liegt, sogar bis zu 90%. Kommt häufiger bei Wintersportarten vor, wegen der kalten Luft, und das erkläre ich ganz kurz. Durch Anstrengung hyperventiliert man, es kommt vor allem eben die kalte, trockene Luft. Es kommt dadurch zu einem Wasserverlust durch das Bronchialepithel. Die Flüssigkeit, die intraepitheliale Flüssigkeit wird hyperosmolar, wodurch Entzündungsmediatoren freigesetzt werden und damit kommt es zu einer bronchialen Hyperreaktivität. Symptome sind die Atemnot, ein unerklärbarer Husten, ein Engegefühl im Brustbereich, ein unerklärlicher Leistungsknick. Ganz wichtig ist, das Maximum der Bronchokonstriktion tritt 10 bis 15 Minuten nach Abbruch der Belastung auf. Also so wie bei der Dame, die dann schon auf der Hütte gesessen ist. Die Therapie ist wie die Therapie von Asthma bronchiale. Man gibt kurz- bzw. langwirksame Beta-Mimetika, Vorbelastung, wenn man weiß, dass man so einer Erkrankung leidet. Wenn das nicht hilft, inhalative Kortikosteroide. Präventiv kann man auch Leukotriene-Antagonisten geben, die bis zu 50% dieser Anfälle, dieser Attacken verhindern können. Präventiv, das erklärt sich aus der Pathophysiologie, wenn man eine halbe Stunde vor Belastung ein Warm-up von 6 bis 10 Minuten macht, beziehungsweise bei Temperaturen von unter 15, minus 15 Grad Celsius Schutzmasken trägt, damit der Einatemluft warm und feucht gehalten werden kann. Fall 3 ist ein junger Mann, 28 Jahre alt und sehr muskulös, also schaut aus wie ein Bodybuilder. Der geht jeden Tag ins Fitnesscenter, um Gewichte zu stemmen. In der Anamnese findet sich ein Spritzenabszess vor circa einem Jahr, sonst ist die Anamnese unauffällig. Er nimmt keine Medikamente, die ihm ein Arzt verordnet hat. Er kommt in die Notaufnahme in Begleitung seiner Freundin, weil er zunehmend weniger Luft kriegt und zuletzt auch in Ruhe. Die Freundin sagt, er ist mit ihr schwimmen gegangen und nach einer Länge Graulen hat er schon keine Luft mehr bekommen. Er schaut nicht gut aus, er gefällt ihnen nicht. Sie messen einen Blutdruck, der ist niedrig. Und sie schreiben ein EKG und da sehen sie einen Linksschenkelblock, alles ungewöhnliche Sachen für einen so einen jungen, sportlichen Mann. Der Patient liegt auf der Liege, wird reanimationspflichtig, wird reanimiert und wird auf die Intensivstation übernommen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Nach all diesen Dingen, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, woran denken Sie? Nichts von dem, was ich Ihnen vorher erzählt habe, das wäre die dilatative Kardiomyopathie. Und das passt jetzt natürlich überhaupt so gar nicht ins Konzept. Ich erzähle Ihnen was von hypertrophen Kardiomyopathien, von Myokarditis und jetzt kommt der mit der dilatativen Kardiomyopathie. Anamnese, nochmal ganz kurz zurückschauen. Es ist ein junger Mann, er ist sehr muskulös, er hat einen Spritzenabszess ohne ärztlich verordnete Medikamente. Und Sie denken sich, ha, Doping, vielleicht nimmt er doch irgendwas zum Auftrainieren, das dem Herz nicht sehr gut tut. Sie machen eine genauere Anamnese mit der Freundin. Es besteht ein Mischkonsum von Amphetaminen, Schilddrüsenhormonen und Steroiden über viele Jahre hinweg. Sie machen ein Röntgen auf der Intensivstation, das zeigt eine hochgradige Stauung. Eine Echokardiographie wird durchgeführt, die Linksventrikel, die Funktion ist massiv eingeschränkt. Es ist eine dilatative Kardiomyopathie, wie vorher schon gesagt. Es ist ein Zustand, mit dem man nicht alt werden wird, daher wird Kontakt mit dem AKH bezüglich einer Herztransplantation aufgenommen. Leider ist der Patient psychiatrisch nicht geeignet. Er hat eine mangelnde Compliance. Der Substanzabus war bekannt, also da ist noch viel mehr im Spiel gewesen. Der Patient führt diesen Substanzabus weiter, trotz vieler Gespräche, hat sich nicht an Vereinbarungen gehalten und hat Termine versäumt. Damit wäre die Compliance für die notwendige immunsuppressive Therapie nicht gegeben, die er aufgrund einer Herztransplantation einnehmen hätte sollen. Ganz kurz, das ist zwar jetzt kein Notfall, aber es ist trotzdem wichtig, eine Awareness dafür zu haben. Doping-äquivalentes Verhalten im Breitensport. Ich sage deswegen Doping-äquivalent, weil Doping ist definitionsgemäß im Leistungssport. Ist häufig im Fitnessstudio, es gibt ja die größte Studie, ist vom Robert-Koch-Institut in Deutschland durchgeführt worden. Die haben einfach Fragebögen ausgeteilt an Leute, die im Fitnesscenter trainieren und hat festgestellt, Doping ist im Fitnesscenter bei Männern häufiger als bei Frauen. Bei Männern, die häufiger ins Fitnesscenter gehen, häufiger. Über ein Viertel der Männer, die 4-mal pro Woche oder öfter ins Fitnesscenter gehen, nimmt leistungssteigernde Substanzen ein. Einflussfaktoren auf dieses Verhalten sind Männer und Frauen zwischen 18 und 29 Jahren im Vergleich zu Menschen über 65 Jahren. Interessanterweise Frauen mit niedrigerer Bildung im Vergleich zu höherer Bildung und Männer mit höherer Bildung im Vergleich zu niedrigerer Bildung. Und Männer, die mehr als 40 Wochenstunden arbeiten, also nehmen eher leistungssteigernde Substanzen als Männer, die 20 bis 40 Stunden arbeiten. Das ist rein deskriptiv, das sind jetzt keine Erklärungsversuche beinhaltet. Wann sollte man daran denken, dass da vielleicht doch irgendwie mehr eingenommen wird? Also wie man es vorher schon gehört hat, bei unklaren Spritzenabszessen in der Anamnese. Wenn junge, sportliche, ansonsten gesunde Männer zu Ihnen kommen und Sie haben unklar erhöhte Leber- und Nierenwerte, ein bisschen weiter fragen, weiter forschen. Oder wenn junge Menschen erhöhte Blutdruckwerte und zwar öfter gemessen Blutdruckkrisen haben oder Tachyarrhythmien. Womit wird gedopt? Die Liste ist wahrscheinlich noch unendlich lang fortzuführen. Anabole Steroide, Wachstumshormone, Antiöstrogene, Sie sehen sie eh alles da, ganz viele. Das Gefährlichste sind wahrscheinlich diese ganz vielen anderen Mischsubstanzen, die man sich aus dem Internet bestellen kann, wo man nicht genau weiß, wie die Wirkungen und die Nebenwirkungen sind. Wie führt das jetzt zu einer Kardiomyopathie? Die Blutdrucksteigung, die diese leistungssteigernden Medikamente machen, führen eben zu einer konzentrischen Linksventrikelhypertrophie, das heißt, die Herzmuskeldicke steigt. Es kommt dann mit diesen leistungssteigernden Medikamenten noch zu Tachykardien und zu Arrhythmien und damit zu einer zusätzlichen Volumensbelastung, weil der kardiale Auswurf ja hauptsächlich in der Systole funktioniert. Je kürzer die Systole ist, desto weniger Blut kann ausgeworfen werden. Es kommt dann konsekutiv zu einer Herzmuskeldilatation, also der Ventrikel wird größer. Damit wird das Reizleitungssystem gestört. Es kann zu Herzrhythmusstörungen und Linksschenkelblock kommen. Das Ganze führt zu einer Reduktion der Linksventrikelfunktion und damit dann zu dem Bild, das wir bei dem jungen Herrn gesehen haben, zur pulmonalen Stauung und zur Hypotonie. So, jetzt bin ich am Ende angelangt. Internistische Notfälle im Sport sind selten und vor allem bei jungen Menschen selten, aber dann oft dramatisch. Sporttauglichkeitsuntersuchungen sind sinnvoll. Lungengesunde können auch beim Sport pulmologische Symptome entwickeln, also nur dran denken, ist ein harmloses Erkrankungsbild. Die genaue Anamnese ist wichtig, in jedem Fach, so wie es ausschaut. Und Doping oder Doping-äquivalentes Verhalten im Hobbysport ist häufiger, als man annimmt. Man soll einfach dran denken, damit dieser Herr dann doch recht hat, es lebe der Sport.